Bauerfein
und Kuttner. Was ist das für ein Geräusch? Benutzt du das häufiger?
Weiß ich nicht.
Das mach nochmal, so das war toll.
Immer wenn du klatschst, mach ich.
Lass mich nochmal testen. Könnte das für immer gelten jetzt? Auch wenn ich, sagen wir mal, wir treffen uns zufällig im Park, passiert ja super häufig. Hey Katrin, hier, ja, hier steht ständig. Du im Park rum. Und dann würde ich aus dem Nichts einfach... Alter, nice.
Ja, geht, ne?
Klassische Konditionierung. Ich habe mich klassisch konditioniert. How's your life, Katrin? Du bist doppelt krank. Wir haben letztes Mal vergessen, darüber zu sprechen, dass du Onkel Corona hattest. Und du hast dir, weil dir das augenscheinlich zu öde war, dachtest du, warum nicht noch eine Erkältung oben drauflegen? Tell me all about it.
Du hast eigentlich alles gesagt und damit ist, also ich bin okay, ja wahnsinnig genervt davon, weil es jetzt schon so lange, wenn man so lange krank ist und nie so richtig wieder so fit, und genauso ist es verlaufen, ich hatte erst Corona und lag richtig flach, also richtig fies.
Erzähl mir alles, weil ich hatte das angeblich, aber I don't feel
it. Und hast nicht gemerkt.
Ja, und jetzt will ich wissen, wie es ist. Es ist so, wie alle Kinder sagen, konntest du nichts schmecken? Bist du dauernd erschöpft? Hat man Hustenschnupfen?
Ja, also ich habe es ja schon zum zweiten Mal. Ich habe ja quasi die Gruppe angeführt, Peer Group, Februar 2020.
Oh, du warst eine der Ersten, du bist so heiß, ohne Scheiß.
Ich bin immer eine der Ersten und dann wieder eine der Letzten, so auch hier.
Und du schließt das Ding wieder, du öffnest den Raum und du schließt ihn wieder. Fair enough, wie ein guter Hausmeister.
Ja, absolut. Ich bin der Corona-Hausmeister und ich habe da angefangen und da gab es das aber hier ja noch nicht, Corona.
Da war das offiziell. Noch so ein hippes Ding von außen.
Genau,
aus
da war das ja irgendwas in China, wer weiß, ob es zu uns kommt. Und dann hatte ich gar kein typisches Symptom. Also ich hatte kein Fieber, ich hatte keinen Husten und ich habe einfach nur diese fürchterlichen Gliederschmerzen gehabt. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich Gliederschmerzen sind. Wir nennen das, glaube ich, nur Gliederschmerzen, weil es daran am ehesten erinnert. Aber es ist einfach, als wäre dein Körper von innen komplett entzündet.
Es ist ein großes Körperweh, ne?
Oh. Ja. Also ich lag ehrlich gesagt 5 Tage und bis ich dachte, ich kann nicht mehr liegen, konnte mich auch nicht bewegen, kannst aber auch nichts lesen, du kannst auch nichts gucken oder so. Es ist nicht so geil wie früher so, oh geil, mal wieder krank sein, mal Serie durchbingen oder so.
Wie mein Alltag im Grunde. Entschuldige, aber ich so, let's face it, so sieht mein Alltag aus. Okay, du konntest also nicht
bingen. Das ist leider warum nicht so. Nicht? Ich hatte nicht die Vorteile deines Lebens, sondern nur große Nachteile.
Nur die Nachteile deines Lebens.
Ja, nur die Nachteile meines Lebens.
Aber sag, warum ist man so erschöpft? Weil ich dachte, wenn man liegt, kann man doch zumindest glotzen.
Nein, du kannst nichts aufnehmen. Du bist so müde. Ich habe, glaube ich, wirklich 20 Stunden am Tag geschlafen von 24. Habe dann in den kurzen Wachphasen gesagt, ich kann jetzt auch einfach nicht mehr schlafen, um dann eine Sekunde später so einfach weiter zu ratzen.
Weil der Satz schon so anstrengend war. Einen ganzen Satz zu sagen, ohne grammatikalische Fehler, kann einen dann schon stressen wahrscheinlich.
Also, um es abzukürzen an der Stelle, ich habe dann mich abgelegt tatsächlich und bin auch dann wieder 3 Tage nicht aufgestanden und war wirklich einfach sehr krank, wie ein Schnupfen ist das tatsächlich, so wie man es von früher kennt. Und dann war das vorbei und ich hatte einen negativen Test und dann dachte ich, ja gut, da bin ich raus aus der Nummer, weil lustigerweise guckt man nicht mehr, ob man noch krank ist, sondern man guckt auf den Test und denkt, ja gut, dann ist er jetzt vorbei, ist ja negativ. Ja. Was ja Quatsch ist, was man ja bei einer Erkältung auch nicht machen würde. Mhm. Und dann kam dieser Erschöpfungshammer. Ich bin einfach seitdem müde.
Ist das Long-Covid?
Da habe ich mich zu wenig mit beschäftigt. Ich weiß es nicht, ob das
tun
schon
so, als wäre das keine Option, weil das willst du vielleicht auch nicht.
Das schon Long Covid oder so ist. Ich weiß gar nicht, wann das einsetzt oder so. Aber
wenn
dass
es sich super lang anfühlt.
Ja, diese Erschöpfung, das berichten jetzt echt viele. Ich höre das von total vielen Leuten. Und darauf habe ich mir aber in so einer ersten Frühlingssonne beim Kaffee draußen gleich noch einen Schnupfen draufgeholt. Ich glaube, weil das Immunsystem so weit unten ist. Und seitdem quäle ich mich einfach durch mein Leben so. Und jetzt möchte ich auch nicht mehr drüber reden.
Ich will noch einen Punkt herausziehen, weil du hast mir am Telefon erzählt, dass du warst nicht einfach nur for fun im Park, denn so bist du auch nicht, sondern du warst im Park, um dich vorzubereiten. And now think!
Ja, ich habe diesen Kaffee draußen getrunken, um mich auf meine Sendungen vorzubereiten. Ja.
Und guck,
da habe ich nicht gemerkt, weil ich so konzentriert war.
Du musst dir so viel mehr Scheiben von mir abschneiden. Man kann sich auch super gut im Liegen vorbereiten.
Das habe ich jetzt zwangsläufig gemacht.
Ist das nicht geil?
Ich finde ehrlich gesagt ganz schwierig, wenn das Berufsleben keine Trennung des Privatlebens mehr erfährt, weil das Berufsleben auf der Couch stattfindet, das Privatleben aber auch.
Ja, da hast du komplett recht. Das ist eine Sache, da brauchte ich eine ganze Weile, bis ich gemerkt habe, was ist denn nicht so geil an dem Konzept, im Bett und auf dem Sofa zu arbeiten, dass man ist ja eh die Problematik vom Freiberufler sein auch ein bisschen. Ja. Und ich kriege Sachen nicht gut auseinandergezuppelt. Ich muss mehr Struktur, weil ich dann genau das mache. Ich habe in der einen Hand im übertragenen Sinne ein, lass uns sagen, Bier. Beispiel, was Leute so in der Hand haben.
Um wie viel Uhr?
Um ab ich trinke ja gar keinen Alkohol, aber du weißt schon, so diese Mischung aus süßer Hund, Essen, ist das ein schöner Ehemann, hier bereite ich was vor, das am Anfang erscheint das sinnvoll, weil man denkt, ja, ist doch alles hier, bis man genau das merkt, dass man es nicht gut trennen kann. Da warst du schlauer, schön im Park dich vorzubereiten und krank zu werden.
So, weißt du, was meine neue Theorie ist? Man braucht vielleicht einfach eine Arbeitscouch. Also du brauchst zwei Sofas.
Oh mein Gott, Katrin, sag mir doch sowas nicht.
Doch, ich glaube, das ist
sofort.
Ich glaube aber auch, dass das gut ist, wenn du das sofort machst.
Oh, allein die Idee, alter Falter. Ich habe ja so ein neues Sofa, eins, was viel zu teuer war. Der Schwabe in mir, keinerlei Schwabe wohnt in mir, aber manchmal schon.
In jedem Menschen wohnt ein Schwabe. Das habe ich wirklich festgestellt, seit ich da weg bin.
Ich habe das gekauft und ich dachte, das darf man nicht. Ich glaube, man wird in irgendeinem Teil der Welt, kommt man dafür schon in die Hölle, wenn man sich ein Sofa kauft, was so teuer ist. Aber es ist halt auch so geil. Und es ist eben auch mein Lebensmittelpunkt. Ich zahle ja auch sehr viel Geld Miete, dann kann ich auch sehr viel Geld für mein Sofa zahlen. Aber noch so.
Aber Moment, was ist es denn für ein Sofa?
Ich sag das jetzt nicht, weil die haben mir das, ich hatte, die, man hätte mir sehr wohl da Prozente für geben können, hat man aber nicht. Ich habe das ganz alleine ohne
Obwohl
Werbung
bezahlt.
Obwohl
du gesagt hast, ich bin Sarah Kuttner und ich hätte Obwohl gerne Prozente.
Nee, das traue ich mich ja nicht.
Schade.
Das ist so ein bisschen.
Hättest du vielleicht machen.
Ja, aber ich habe so ein bisschen gesagt. Ich habe in einem anderen Podcast gesagt, ich liebäugle mit diesem einen Sofa, aber ich find's ganz schön teuer. Und dann habe ich bestimmt 3-4 Mal den Namen dann aus Versehen doch gesagt, aber keinerlei Liebe dafür bekommen. Seitdem verweigere ich den Namen zu sagen. Und mache auch keine Fotos davon.
Ich wollte auch gar keine Marke oder so wissen, sondern nur,
so.
Was ist, ist das eine Sofa-Landschaft?
Ein Modulsofa quasi. Es besteht aus, ich wollte immer
Modul.
Eins, ja, mit einer Rikiamere. Also ich will, dass einer, nämlich ich, liegen kann und der andere neben mir, mein Mann, sitzen muss. Mhm. Und ich finde das hochgradig unattraktiv, diese Rikiameren-Sofas. Das sieht immer all aus. Und das, was ich habe, besteht quasi aus Modulen. Also 3 Sitzflächen und 3 Rückenflächen. Und du kannst das komplett voneinander trennen und ganz anders anordnen. Sowas liebe ich. Nicht, dass ich es nutze, aber die Stichwort Überfluss, worüber wir ja sprechen wollten. Ich liebe es, die Möglichkeit zu haben. Aber es waren knapp 5.000 Euro und ich finde, das ist verboten. Ich finde, man darf das nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die geben mehr Geld aus, aber alter Fall. Alter, ich finde es ganz schön sportlich.
Ja, ich weiß, das kenne ich. Das ist einem richtig obszön vorkommt, dass man richtig denkt, dafür wird es eine Strafe geben.
Es ist wirklich so. Ich habe mit Christoph drüber geredet und der war am Anfang, meinte Sarah, ich weiß, das sieht wunderschön aus und das ist wahrscheinlich gemütlich, aber das geht nicht. Das ist wie, da gibt es doch ein Wort für, wenn man, nicht Überfluss, sondern, Dekadenz im Grunde. Wenn man es nicht braucht, ne? Aber jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass es sich doch gelohnt hat. Es ist ein Bett, auf dem man Kinder machen könnte.
Ja, Mensch, dann. Also so das.
Und auch Kinder halten könnte.
Alles.
Das kommt ja danach noch.
Du kannst es den Kindern sogar vererben und dann sollen die einfach auch nochmal
so
lange
da sitzen. Nein. Ich will darin sterben und dann auch damit verbrannt werden.
Ah.
Schließlich habe ich es bezahlt. So weit kommt es noch, dass die gehören dann. Ich bin schon unter der Erde und die 3 Kinder, die ich vermutlich haben werde, dann machen die da Brandflecken rein und alles. Nee.
Okay.
Da hört die Liebe bei mir auf.
Okay,
aber du bist, du hast immer noch diese Erkältung, das ist nicht so schön.
Nee, und werde echt einfach gar nicht mehr fit so wirklich.
Ja, weil du zu viel arbeitest.
Nee,
das ist nicht.
Ich glaube, es ist einfach krank sein.
Ja, naja, aber da hilft viel Arbeiten bestimmt auch nicht wegen dem.
Da hast du recht, aber ich möchte dir trotzdem noch was sagen zum Liegen, weil wir sind gerade bei Liegen ja.
Ja, oder weniger, Liegen ist ein richtig gutes Thema.
Ich habe einen Artikel gelesen diese Woche in der Zeitung, da musste ich so an dich denken und habe gedacht, ich muss es dir einfach mitbringen. Und zwar, es geht um die Millennials in China. Die haben einfach so einen wahnsinnigen Druck, ja, also von den Eltern, der Arbeitgeber, das autoritäre Regime und so. Und jetzt gibt's einen Gegentrend, um dem zu entgehen, also wie quasi Widerstand. Und man kann ja in China nicht gut auf die Straße gehen, also aufstehen quasi, um für seine...
Demonstrieren alle im Bett, sagt das alle im Bett, demonstrieren.
Ja, es gibt den Trend in China, der mit Widerstand in Verbindung gebracht wird, dass junge Leute flach liegen. So heißt dieser Trend.
Oh, ist das ein Träumchen.
Ja. Und das heißt Tangping auf Chinesisch. Das heißt flach liegen und das ist quasi die Form des Aussteigens. Und das geht so weit, also es sind wohl gar nicht so viele, aber ne, die Behörden haben es mitbekommen. Und haben Online-Shops und so angewiesen, dass alle Shirts, wo Tangping draufsteht oder Poster oder so, dass das aus dem Verkehr gezogen wird und haben stattdessen den Hashtag Flachliegen ist eine Schande verbreitet.
Was?
Und, warte, noch besser, sie haben die U-Bahnen plakatiert und zwar mit dem Slogan Liegt nicht flach.
Das hat so viel
Wahnsinn,
das hat so viel Value, alles was du gerade erzählt hast. Erstens die Idee im Liegen zu, genau mein Ding. Ich liebe dich dafür, dass du an mich denkst, wenn du sowas liest, denn du solltest genau an mich denken in so einem Moment. Seit Jahren demonstriere ich liegend, seit Jahren und keiner sieht oder hört mich. Da wäre natürlich China eine Alternative und wie unverschämt, dass sie das schon wieder alles kaputt machen und sagen, das darf man nicht.
Das darf man nicht.
Und auch wie armselig, das muss man schon auch mal sagen, dass das in so einem Land wie da, wo es tatsächlich so eine krasse Arbeitsmoral und schaffe, schaffe Häuslebauer nur auf Chinesisch gibt, dass das so die Art ist, mit der du dich wehrst, indem du einfach deinen Körper nicht bewegst und liegst. Das ist schon auch traurig.
Ja, also es geht gar nicht darum, dass man nur liegt, sondern es geht quasi darum, dass man nicht mehr versucht, die Ziele der Eltern, des Arbeitgebers oder des Staates zu verfolgen, sondern also der Trend ist quasi zu sagen, du suchst dir, es ist total schrecklich eigentlich, du suchst dir eine Beschäftigung, die dir Freude macht im Zweifel, aber nicht so eine geile Karriere verspricht oder so viel Geld bringt.
Ja.
Und das bedeutet das, dass die Leute jetzt einfach quasi versuchen, ein schöneres Leben für sich zu finden, was wer mit ihnen selber zu tun hat.
Ich liebe das. Das ist wirklich, was ich jetzt nicht auf die Art und Weise, aber schon seit mehreren Jahren, weißt du ja auch, versuche zu praktizieren. Einfach meine Zeit mit etwas zu verbringen, wo man nicht irgendjemand was schuldet. Denn darüber, wir sprachen ja auch so ein bisschen über, oder wie, ich glaube, wir haben nur privat viel darüber gesprochen, über so faul sein und weniger machen wollen und weniger arbeiten. Und immer, wenn ich darüber rede, habe ich das Gefühl, ich wirke halt wie jemand, der faul ist. Das ist es aber in dem Sinne, glaube ich, gar nicht, sondern eben immer all das zu delivern zu müssen. Es ist vollkommen klar, dass gearbeitet werden muss. Das wird einfach, du kommst auf die Welt und es ist klar, herzlich willkommen, hier ist ein Leben, mach was du willst, aber eine Sache ist klar, du wirst arbeiten, bis du alt bist. Dass das überhaupt so ein gängiges Modell ist, finde ich schwierig, weil man hat ja jetzt wirklich nur dieses eine Leben und dann arbeitet man, wir Europäer nicht so sehr, aber da zum Beispiel so sehr für andere Leute, also eben für Eltern, für Erwartungen von Staat, Eltern, Freunden, was auch immer, wie traurig das ist, weil am Ende bist du einfach tot und dann war dein Leben etwas, bei dem du mindestens die Hälfte mit unglücklicher Arbeit oder eben Karriere, ich glaube, der Clou ist Karriere, weil ich arbeite schon gern, ich habe nur keinen Bock mehr auf Karriere, weil mir der Drive hinter Karriere macht mich wahnsinnig, dieses Abliefern müssen. Du hast das aber noch mehr, ne? Und ich bewundere das, also du hast auf jeden Fall, glaube ich, das Gefühl, noch nicht fertig zu sein, du hast noch Bock, bestimmte Ziele wirklich zu erreichen, also inhaltliche vielleicht, aber, ne?
Das hat aber tatsächlich mehr damit zu tun, dass ich für mich das Gefühl habe, noch nicht angekommen zu sein. Also das ist eigentlich mein Antrieb, warum ich ruhelos bin. Nun ist vielleicht schwierig, andere Einflüsse, die da mit drin sein mögen, von Eltern, von Gesellschaft oder so, das wieder raus zu subtrahieren. Aber ich habe schon grundsätzlich das Gefühl, dass ich erst müde werden will, wenn ich da angekommen bin, wo ich sage, jetzt ist gut, jetzt fühle ich mich auch zum ersten Mal angekommen. Aber
wo ist das dann? Also wo gibt es da irgendwelche Eckpunkte, die das für dich beweisen würden?
In meiner Welt ist es immer so eine Vorstellung von Ruhe, dass dann mal gut ist, weißt du? Also ich denke immer, dieses Rennen,
aber das kommt nicht von
hört
alleine
sofort auf, in dem Moment, wo man denkt, ah, jetzt habe ich's.
Aber ich glaube, das
passiert
nicht.
Und dann mache ich wie du, flach liegen.
Man rennt einfach weiter. Man rennt weiter, weil es gibt ja immer tatsächlich auch noch was zu tun. Also auch für mich gäbe es noch lauter Sachen, die ich machen könnte. Ich will nur nicht mal, weil der Stress dahinter mir zu anstrengend ist. Dieses Wollen, also mein eigener Stress, den ich mir mache. Ich rede jetzt gar nicht von Druck von außen, sondern auch dieses, ich könnte noch mehr das oder das sein, denke ich immer, nö.
Ja, weiß ich, was du meinst, aber
willst du inhaltlich was, also ist dein Ziel?
Nee, aber ich sag mal, also ich werde immer so schnell pathetisch.
Ja, mach doch.
Aber ich habe immer so das Gefühl, es gibt ja schon einen Grund, warum man irgendwie da ist. Oder, weißt du, irgendwie so eine Aufgabe, die man hat. Oder gar nicht so groß. Man kommt mit irgendwelchen Talenten oder Fähigkeiten auf die Welt und ich glaube, der Wunsch jedes Menschen, ob bewusst oder unbewusst, ist es eventuell, dass das in Einklang kommt. Man befindet sich an einem Ort, wo man genau das gut einbringen kann, nicht so wie du, übermäßig gestresst dadurch ist, nicht wahnsinnig viel Druck empfindet und trotzdem denkt, jetzt ist schön, jetzt habe ich's. Das möchte ich machen, das kann ich gut. Und das mögen die Leute vielleicht auch jetzt in unserem Job oder in was anderem. Hast du einen tollen Tisch.
Ist auch mit Hundetrainer bei mir. Also den Punkt habe ich, jetzt wo du sagst, habe ich ihn vielleicht einfach nur schon vor dir erreicht. Und zwar mit was ganz anderem, als ich eigentlich vorhatte. Ja, ich fühle das Gefühl jetzt.
Ja, sowas.
Es stimmt, weil man ist dann wirklich so, okay, hier bleibe ich eine Weile.
Und dann wird man ruhiger. Und ich finde dass man im Alter, also ich will jetzt nicht so tun, als wären wir wahnsinnig alt, aber wenn ich es jetzt nochmal vergleiche von vor 10 Jahren, was man da gerannt ist und so und wie oft ich heute denke, nee Leute, das brauche ich alles nicht mehr.
Ich würde gerne mit dir noch über Altern reden, aber wir haben ja noch ungefähr 800 Folgen, die wir füllen können, richtig?
Voll, ja. Ich würde gerne noch über Ratgeber reden irgendwann, also merkt ihr das bitte.
Ich will auch noch gerne über Sachen, die man in der Kindheit super scheiße gemacht hat. Ich habe so viele kleine Kinderleichen im, das klingt falsch, ich habe super viele Kinderleichen im Keller und darüber würde ich gerne mal reden. All die Sachen, wo man zu dumm ist.
Du hast mir das schon mal erzählt mit deiner Schwester, ne? Ganz,
das ist meine
ganz fiese Geschichte.
Ja, und ich habe das, meine Schwester, ach, wir können jetzt nicht darüber reden, nee,
wir können jetzt nicht, das ist der
Aber lass uns dazu eine ganze Sendung machen über all die
Kacke, ganze Geschichte, die man als wie kind du deine Schwester und Kacke ist nicht so weit weg davon, um das, was es geht.
Na ja, na, geil, dass du das noch weißt.
Ich merke mir alles. Ich
du
merke
bist
mir
super alles. Ja, aber du hast mit 13 dich von deiner Oma Zigaretten dealen lassen. Ihr wart wie so ein richtiges, wie so ein Verbrecherpärchen.
Wir sind der Altklan gewesen.
Klar. Okay, darüber müssen wir noch reden. Aber ja, also der Punkt, wo man das Gefühl, das ist das, was du noch möchtest, das macht Sinn.
Das glaube ich. Und ich hatte das zum Beispiel beim Schauspiel nach super langer Zeit mal wieder und habe gemerkt, dass es total schön ist, in so einem Team zu arbeiten und nicht den Druck der Unmittelbarkeit zu haben. Also wenn wir jetzt einen Podcast machen, kommt der super fix raus, wird beurteilt. Das heißt, man ist selber sehr nah an dem, was man gemacht hat, auch emotional. Und dadurch, finde ich, ist Kritik auch immer eher was, was einem näher kommt. Wenn man so eine Serie dreht, man hat sich lange vorbereitet, man ist nicht alleine verantwortlich, sondern es gibt einen Regisseur, es gibt andere Kollegen. Die Last des Drucks ist auf mehrere Schultern verteilt. Es gibt noch einen Schnitt, es gibt noch eine Abnahme. Und dann kommt das irgendwann raus, nach einem Jahr oder so. Und dann sagt irgendwie, mir hat es nicht gefallen. Dann denke ich so,
ich bin an einem ganz anderen mein Punkt in meinem Leben.
Weißt du, wie toll es war, das aufzuzeichnen? Das ist super, das habe ich zum Beispiel gemerkt. Das macht mich ganz ruhig und ganz mutig, in so einem geschützten Umfeld zu arbeiten.
Das macht totalen Sinn. Denn ich habe mir neulich, ist mir aufgefallen, ich glaube, ich wäre ein Typ für eine Festanstellung. Und das, so wollte ich nie sein. Aber genau, was du gerade sagst, beschreibt genau das. So dieses, wenn man so viel Kontrolle hat, dann so sind wir beide. Dann wollen wir die auch. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, irgendjemand muss es jetzt machen, dann machen wir es halt auch. Und dann geben wir uns wirklich Mühe und dann wollen wir auch, dass es gut ist. Aber diese Verantwortung haben und auch dieses Denken, oh, wenn ich es nicht mache, dann wird's nicht gut, das nervt mich. Und ich merke, ich muss leider noch mal ein Hundebeispiel nehmen, aber das ist eben, ich bin ja jetzt ein normalerer Mensch, weil ich nicht mehr nur Medien mache. Und da bin ich sowas wie festangestellt. Jeden Samstag gibt's da eine Gruppe mit fast immer den gleichen Hunden, aber meine Chefin ist da und ich bin einfach die, die die Schleppleinen holt oder brauchen wir noch ein Spielzeug oder ich zeig euch mal das. Aber ich stehe einfach da, hab Fun ohne Ende, muss aber nicht mitdenken, sondern mir kann jemand sagen, Sarah, hol das mal. Und ich bin auch wie so ein super begeisterter Praktikant. Ich bin immer so, soll ich noch das Spielzeug mitbringen und so? Und ich mag das und ich liebe das auch, dass jemand sagt, mach das. Und dann gehe ich wie so ein kleiner, braver Äffchen, so ein Äffchen gehe ich und mach das. Und das mag ich, denn danach gehst du nach Hause und denkst, ey, wenn die Leute die Stunde scheiße waren, fanden, ich war nur die, die Schleppleine gebracht hat. Also nicht so, aber also dieses Gefühl von danach muss ich auch nicht mehr darüber nachdenken, hätte ich anders, sondern das ist dann irgendwie durch. Und das, dieses geschützte Umfeld, hast du schön gesagt, das ist was, was mich kriegt. Und deswegen wäre ich, glaube ich, gar nicht so ein schlechter
9-to-5-Angestellter.
Ja, nur halt eine 2-Tage-Woche wäre schön. Ich nehme mir sehr viel vor. Ja, aber das hätte ich auch gerne.
Da wird es doch irgendjemanden geben, der da was für dich hat.
Hast du jemals überlegt, ob das vielleicht nicht im Fernsehen liegt, dieses Gefühl, was du suchst? Ich hätte ja nie gedacht, dass das außerhalb des Fernsehens liegt. Und es muss für dich auch nicht außerhalb dessen liegen, aber ich habe es gefunden in dem Moment, in dem ich gesagt habe, Alter, mich macht diese Fernsehsache wahnsinnig. Mich verletzt das zu viel. Mir ist das zu viel, wie die Leute mich finden dürfen. Zu viel Erwartung. Ich möchte das nicht mehr. Ich will anonym sein.
Darf ich dir mal was fragen?
Ja, bitte.
Ich melde mich hier zwischendurch.
Gerne.
Hast du manchmal den Eindruck, dass es vielleicht daran liegt, dass du zu früh angefangen hast und man dann, und man muss einfach sagen, dass das damals, was ihr da hattet, Viva und MTV, eine unfassbar, ich saß da noch im kleinen Aalen und hatte kein Privatfernsehen und konnte nie Videos gucken nachmittags wie die anderen coolen Kinder und wusste aber, dass ihr die Coolen seid. Da ist ja so ein Druck trotzdem drauf gewesen und das war ja eine große Erwartungshaltung. Und manchmal denke ich, umso früher man da reingezogen wird, umso weniger Möglichkeit und Raum, so erstmal eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, die dann entscheiden kann, wie sie mit dem ganzen Druck und sowas umgeht. Manchmal weiß ich nicht, ob da so viel kaputt geht am Anfang, dass man hinterher immer kämpft und strampelt um irgendwas.
Ja, man sollte meinen, aber eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist so cool, dass du es ansprichst, weil ich mir das aufgeschrieben habe heute, nämlich Viva. Ich habe eigentlich so gut, wie es nur geht, angefangen. Und dafür war Viva perfekt. Unser letztes Thema war ja auch so ein bisschen prominent, also oder als prominenter Mensch Servicecharakter sein, was du lieber magst. Und ich will aber authentisch sein und den Leuten zeigen, dass ich auch nur Regelschmerzen habe, which I have, by the way, right now.
Oh,
du wolltest nicht drüber reden, ich werf's nur mal kurz in den Raum. Regelschmerzen und auch ein bisschen Schwitzerei. Entschuldigung. Aber ich glaube, ich wurde aus Versehen von Viva zu genau dem erzogen, was ich gerne bin. Diese Authentizität, weil ich habe, bevor ich da zum Casting kam, habe ich das auch nicht geguckt. Weil ich war, aus irgendeinem Grund habe ich kein Musikfernsehen geguckt. Und dann war ich da auf einmal mittendrin und habe schon von Anfang an gemacht, was ich will, weil Viva einem immer die Chance gab. Das war im Nachhinein, ist das so toll. Die geben dir wirklich einfach, also die bereiten dich gar nicht vor. Hier ist ein Studio, hier sind die Toten Hosen, das ist deine erste Sendung, sie ist 3 Stunden live, 5 Kameras und bitte. Und keiner meckert mit dir, wenn du Sachen machst, wie du sie willst. Also all mein Authentisches oder die Authentizität wurde da im Grunde gebildet. Und ich war schon ganz früh so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man musste als Viva-Mensch immer interaktiv diese 3 Stunden Live-Sendung machen, aber natürlich auch jeden Fick nebenbei, weil sobald jemand Neues kommt, war es so, Gülcan ist im Urlaub, der Pocher möchte auch mal Urlaub machen, ah, keiner hat Milka gesehen, zack, arbeitet Sarah 1 Monat lang alles, was es gibt.
Werbung. Ich schaue gerade eine Serie, in der sehr viel Japanisch gesprochen wird und auch so ein bisschen Englisch und in der es um die Situation geht, dass man sich eben nicht so wahnsinnig gut verständigen kann, wenn man keine gemeinsame Sprache spricht. Und ich muss jetzt deswegen sehr viel mitlesen und ich habe noch mal gedacht, wie schön sind eigentlich andere Sprachen? Ja. Also wie viel man da über Menschen und die Kultur erfährt und dass man doch eigentlich gar nicht genug Sprachen sprechen kann. Und yes, da bin ich doch mal wieder froh über unseren heutigen Werbepartner Bubble, weil die ja genau das auf einfachste Art ermöglichen, dass wir so viele Sprachen, wie es uns eben möglich ist, erlernen können. Denn Bubble ist ja eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Japanisch ist jetzt zwar nicht dabei, aber Schwedisch, Türkisch, Polnisch, Indonesisch und die Klassiker natürlich sowieso, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, Bubble ist einfach. Das finde ich so wichtig. In den Lektionen geht es echt um alltagsrelevante Themen. Die Dialoge, an denen man quasi die neue Sprache übt, sind kurz und vor allem realistisch. Das finde ich auch wichtig, sodass man im Grunde alles, was man lernt, direkt im echten Leben anwenden kann. Also ich meine, es ist zum Beispiel bald Sommer. Ehrlich gesagt ist heute schon Sommer. Und dann ist auch Reisezeit. Also warum nicht schon im nächsten Urlaub ein bisschen anwenden, was man bei Bubble lernt? Und weil man jetzt natürlich bis zum Urlaub aber noch ein bisschen arbeiten muss und eigentlich kaum Zeit hat, passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, dass die Lektionen bei Bubble nur etwa 15 Minuten dauern. Es hat ja kaum noch jemand Geduldsfäden. Und so kann man die tatsächlich in so kleine Lücken des Tages reinquetschen. Vor allem, und das finde ich ja eh am wichtigsten, macht Lernen mit Bubble Spaß, weil es einfach irre abwechslungsreich ist.
Ganz genau, das ist ja das Wichtigste, dass man da für sich das Beste findet. Und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen. Und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
Also, when you want to learn a new language that sounds maybe better than I speak, haben wir einen Code für euch. Code ist übrigens Englisch. Und zwar der Code LABERN. L-A-B-E-R-N. LABERN. Wenn ihr den benutzt, erhaltet ihr ein ganzes Jahresabo von Bubble zum Preis von nur 6 Monaten. Also, ihr zahlt 6 Monate, aber ihr kriegt ein ganzes Jahr. Das, ja, ich höre die Schwäbin im Hintergrund schon sich freuen.
Immer, immer.
Eine Sache ist aber wichtig, der Online-Gruppenunterricht, den Bubble ja auch hat, mit einer richtigen Lehrkraft. Das heißt, Bubble Live ist in diesem Angebot nicht enthalten. Aber alles andere, falls ihr da jetzt nochmal genau nachlesen wollt, Infos und den Code einlösen auch, kann man auf bubble.com/labern, bubble.com/labern und der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig. Falls euch das jetzt schon wieder zu aufregend war, guckt einfach in die Shownotes, da sind alle Infos nochmal drinne. Ciao!
Great.
Keine Werbung mehr. Und dazu gehört auch sowas super Ödes wie die Charts. Du stehst für die Charts, ich hatte immer die Albumcharts, in einem Studio um 8 Uhr fucking morgens und liest einfach Texte weg, die jemand anders geschrieben hat. Und damals habe ich schon angefangen, mir selber die Texte umzuschreiben, damit die nach mir klingen und habe mich so schnell da gelangweilt, dass ich sehr früh mir eine eigene Sendung ausgedacht habe und ich habe mir die Weisheitszähne ziehen lassen während der Albumcharts. Ich habe den gesamten Weg quasi begleitet. Wir fingen an bei mir zu Hause. Ich habe gesagt, so hier Platz 12 ist das und das. Ich bin beim Zähneputzen, schadet ja nichts, wenn man zum Arzt geht. Dann in der Straßenbahn und so weiter und so fort. Und ich habe das damals schon so geliebt, dass man die Sachen verbinden kann. Und habe da den ganzen Authentisch-Kram eher gefördert. Also diesen Druck hatte ich nicht. Ich fand, der Druck fing erst an nach dem Musikfernsehen. Weil dann musstest du auf einmal noch jemand alleine sein. Und das fand ich schwierig. Und ich will auch gar nicht bewertet werden. Das Problem ist ja, man macht den Job eigentlich, weil man Liebe braucht, um es mal ganz knallhart abzukürzen. Und das gilt sicher nicht für jeden, aber es gibt sehr viele Menschen,
man
die sagen...
Man braucht eine Macke, lass es uns mal so sagen.
Ja,
man
aber
hat
du willst,
Defizit
man will,
auf jeden
exakt,
Fall.
Ein ja. Defizit ist gut. Da, mhm. Und das hatte ich auch, ich weiß glaube ich auch welches, stellt sich raus, das wird gar nicht bedient durch den Job. Und das habe ich super
ja,
früh gemerkt. Und
weil man in der Vorstellung immer denkt, dass man nur Liebe bekommt. Man ja. sieht immer nur die positiven Seiten und erst wenn das Negative dazu kommt, dann denkt man, ah fuck, das ist der Job.
Exakt.
Ja, das hätte mir vorher anders
aber das Negative
müssen.
Ist wirklich viel, vor allem wenn man ich ist. Ne? Also wenn man eben anfängt, die Albumcharts mit 21 beim Zahnarzt zu machen, dann findet die Hälfte, denkt so, wow, geil, noch nie gesehen. Die andere Hälfte denkt, geht's noch? Und die Leute, die denken, geht's noch, die lassen es einen natürlich bedeutend doller wissen. Und dann habe ich erst gepeilt, du kriegst genau das Gegenteil. Du kriegst dauernd auf den Sack. Dauernd sagen Leute, du bist ein bisschen zu dumm, um Franz Müntefering zu interviewen oder irgendwas, was man damals machen musste. Und da merkte ich, das fällt
nicht. Der Satz ist so lustig.
Ein guter Satz.
Du bist zu dumm, um Franz Müntefering zu interviewen. Oh Gott.
Ich habe dafür eine total okay. merkwürdige Schlagzeile bekommen, weil ich damals den Leuten den so vorgestellt habe. Ich habe gesagt, jetzt werden viele von euch denken, who the fuck ist Franz Müntefering? Und das war dann die Schlagzeile. Überall. Und verstehst du, aus sowas lernt man. Aus sowas lernt man vor Kameras. Den Mund aufmachen ist gar nicht so safe und so geil. Und da bin ich, das wusste ich schon ganz lange, das weiß ich schon ganz lange, dass mir dieser Teil am Job keinen Spaß macht. Der macht mich unglücklich. Das Berühmtsein daran macht mich unglücklich. Man sollte meinen, das ist der Teil, der einen glücklich macht. Mich macht glücklich, dass man ein bisschen zu viel Geld kriegt für das, was man de facto körperlich zumindest leistet. Aber du kriegst die Kohle dafür, dass jemand Bullshit über dich schreiben kann und so. Und das tut mir nicht gut. Ich denke eh dauernd, oh, sollte ich Sachen nicht lieber anders, besser machen. Und da muss ich raus. Das ist der Teil, der mich kaputt macht daran.
Weißt du, was ich lustig finde, auch wenn man jetzt nochmal unser letztes Gespräch betrachtet, dass es da ja so wirkte, als wäre ich derjenige, diejenige, die so viel Druck sich macht und du so entspannt wegen viel liegen.
Ja, ja, nee,
aber
nee.
Du dir ja eigentlich genauso viel Druck machst.
Deswegen höre ich
ja auch. Es äußert sich nur
damit.
Anders.
Nee, ich habe mit den Druck mache ich mir seit Jahren und jetzt nicht mehr. Also jetzt habe ich einfach beschlossen, das ist gar nicht relevant für mein Leben. Ich bin ja trotzdem glücklich ohne Fernsehen und ich bin sogar glücklicher nach so einem Tag mit 5 aggressiven Hunden, die mich alle beißen wollen. Und seitdem ich das gepeilt habe, dass das in meiner eigenen Hand liegt, dass ich schon groß bin, dass ich sagen kann, das hier möchte ich jetzt bedeutend weniger machen, ich guck mal in die Richtung. Mhm. Aber das war tatsächlich, weil ich zu viel Druck hatte, der definitiv auch von mir kam.
Aber jetzt warte mal, mich würde mal interessieren, was wolltest du denn überhaupt werden? Es klang jetzt so, als wäre das total, als wärst du da aus Versehen reingestolpert bei Viva und dann nicht mehr hätten die dich da behalten. Aber was hattest du denn geplant für dein
nichts.
Leben?
Das ist auch so ein Ding. Ich hatte mein Abi gemacht und alle so, danach studiere ich Architektur. Ich möchte das und das. Und ich stand so mittendrin und war, warte mal,
ist auch
schon
so Party?
Fertig.
Wir machen das doch für die
ich
Party,
wollte
noch oder
nicht? Mal Party. Ich war wirklich, also ich habe die Schule gehasst, mir hat das nie viel Spaß gemacht, aber ich fühlte mich sehr alleingelassen danach. Also wirklich, weil ich hätte mir richtig klassisch Berufsberatung gewünscht.
Hattest du das nicht?
Nee.
Ich hatte Berufsberatung. Das war noch niederschmetternder als keine Berufsberatung.
Was haben die dir gesagt?
Maskenbildnerin. 3 Jahre Friseurausbildung und dann Maskenbildnerin. Und
aber
dann,
du kannst gut mit Haare und Make-up.
Ich kann super, ich liebe das auch. Und ich hätte das super gerne gemacht, wenn ich nach Hause gekommen bin, haben wir gesagt, bist verrückt, wir machen doch Abitur für Maske. Und dann war das Thema erledigt.
aber guck mal eine an. Und dann hast du einfach gesagt, hättest du es gerne gemacht?
Nee, ich hätte einfach nicht gerne eine Friseurinnenausbildung, glaube ich, gemacht. Aber ich liebe tatsächlich so Gesicht und Haare und Make-up und so. Also vor allem bei anderen. Ich mag wahnsinnig gerne anderen Leuten Sachen ins Gesicht cremen und so.
Ja?
Und Haare schneiden. Ich habe schon als 13-Jährige Gleichaltrigen erzählt, ich bin Friseurin, ich kann das super gut, lass mich mal ran. Dann Haare auf der einen Seite 5 cm kürzer als auf der anderen.
Gut, Stichwort Sachen, die man als Kind scheiße gemacht hat. Lass merken. Ich schneide meinem Mann die Haare wie ein Profi. Ich gucke mir YouTube-Videos an von so Love
das
Island.
Das gab's damals
Spacken.
Leider.
Ja, das war damals. Ich kann, ich habe Filier, wie heißt die? Filetierschere? Filierschere, Pipapo, Alter.
Guck, so weit bin ich nie gekommen. Ich habe einfach losgestibbelt. Ja,
das hatte ich nicht, Berufsberatung. Ich fühlte mich richtig alleine. Ich war wirklich so, okay, möchte ich, ich weiß nicht, Lehrer? Aber ich weiß gar nicht, ich hätte jemanden gebraucht, der mir sagt, was das bedeutet, was man machen muss, wenn man diesen Job hat.
Aber das brauchen doch eigentlich noch alle jungen Menschen. Ich denke immer, wenn ich dachte auch, ich studiere dann, weil offenbar war ja was Handwerkliches machen keine Option in meiner Familie. Das habe ich jetzt auch nicht so genau hinterfragt, ja. Und dann so ein Volontariat kam auch nicht in Frage. Also blieb nur studieren. Und dann dachte ich, ja gut, dann werde ich halt weise, weil ich wirklich, Ich habe Technikjournalismus studiert. Ich bin Diplom-Journalistin.
Welcher Teil ist der Technik daran, dass du dann weißt, wie man Mikro auspegelt?
Ja, also man macht ein Grundstudium von einem Ingenieur quasi. Also man macht Maschinenbau, Elektronik, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Physik, Mathe, der ganze Quatsch. Und das Hauptstudium ist quasi Journalismus. Und am Ende, also bist du quasi nur Journalistin. Das Technik, weil es im Vorstudium ist, spielt quasi keine Rolle für den Titel. Aber genau, das ist...
Aber wofür lernt man das dann? Damit man tatsächlich später ein Aufnahmegerät benutzen kann?
Du lernst alles. Du lernst Beiträge machen, du lernst schneiden, du lernst tatsächlich Licht setzen. Du lernst aber zum Beispiel auch, du schreibst oder behandelst nur technische Inhalte. Also es geht dann nur, wie funktioniert eine Hochseilbahn? Oder...
Wie funktioniert eine Hochseilbahn?
Das habe ich vergessen. Aber... Warum ist es sinnvoll, eine Solaranlage
aufzubauen?
Auch nicht mehr. Das sagen die dir auch immer. Das Ding ist, du kriegst nur ein technisches Verständnis vermittelt, um eben alle Inhalte bearbeiten zu können. Und am besten ist dann, also am einfachsten wäre Sendung mit der Maus oder sowas. Oder du kannst zu einem Automobilhersteller und weißt im besten Falle, warum das Auto informiert. Kriegst es zumindest irgendwie verstanden, wenn du dich damit beschäftigst. Das ist quasi das Studium. Ja, und dann dachte ich, man wird weise. Und dann habe ich festgestellt, ein Studium ist eigentlich auch irgendwie einfach eine Verlängerung von Schule. Und man ist alles andere als weise. Man hat einfach nur noch länger irgendwo sich den Arsch platt gesessen und versucht, Dinge auswendig zu lernen, um halbwegs durch irgendwelche Prüfungen zu kommen.
Wirklich nur deswegen, weil ich dachte, also jetzt im Nachhinein hätte man mehr nach wirklich Interesse gehen können. Man hätte ja schon früh zum Beispiel Verhaltensbiologie studieren können, weil ich Verhalten wirklich super interessant finde, bei Menschen und alles. Ich gucke genau hin und so. Aber das wusste ich damals nicht. Da war ich vielleicht auch noch zu, oh, okay, jetzt ist die Schule vorbei, was macht man jetzt? Ich bin dann so übersprungsmäßig nach London gegangen, aber das war nicht, also man denkt immer, ah, und dann ist sie nach England gegangen, aber es war wirklich nur, oh Gott, was mache ich? Mein Vater meinte, reisen sollte man, und dann meinte ich, ja, stimmt. Einfach nur, damit ich noch so ein Jahr Puffer habe, weißt du? Und dann habe ich da in London rumgehangt und aus Versehen war ich dann beim Spiegel und all die Sachen, wo mir später Journalisten immer gesagt haben, da hätten wir uns ein Bein für abgerissen, und ich war nur so,
Papa hat gesagt, reisen ist gut.
Ja, genau. Also mein Papa hat noch nicht mal gesagt, der Spiegel ist gut. Ich habe einfach für den Spiegel-Dude, den mein Papa kannte, das Haus renoviert. Der braucht jemanden, der die Wände malt. Also stand Sari da mit weißem Eimer und hat apfelgrüne Wände weiß gemalt. Und nur darüber habe ich mit dem gesprochen. Und was machst du so? Er so, ich beim Spiegel, willst du nicht auch? Ich so, ja, wenn es sein muss. Wirklich so.
So leicht kann man beim Spiegel einfach.
Also
beim
vielleicht habe ich auch eine Menge Glück gehabt in meinem Leben. Also, aber da hatte ich, und da hatte ich auch keinen Berufswunsch, sondern ich war so, ich weiß nicht, ich bin irgendwie ein bisschen merkwürdig und ein bisschen lustig. Und wenn Leute gefragt haben, was willst du werden, habe ich immer kokett mit berühmt geantwortet. Was im Nachhinein wirklich das Gegenteil, also genau das der Teil an dem Job ist, der mich gar nicht glücklich macht, das Berühmtsein. Aber ich weiß, dass ich damals super aufwendige, oh Gott, da habe ich seit Jahren nicht mehr dran gedacht. Ich habe in London, aber ich dachte, ich muss auch was Richtiges machen. Ich kann nicht nur im Secondhand-Laden arbeiten. Habe ich eine Bewerbung geschrieben für einen Radiosender. Und weil ich damals wusste, das muss immer super originell sein, habe ich das tatsächlich auf eine Schallplatte meine Bewerbung im Kreis geschrieben. In der Mitte so ein Passfoto von mir und drum. Die müssen es gehasst haben, allein das zu lesen. Und dann gab es eine Absage und dann war es das irgendwie. Und dann war ich durch Zufall danach bei Fritz. Ich bin wirklich so ein bisschen aus Versehen berühmt geworden oder reingerutscht.
Das glaube ich nicht zum Beispiel. Wenn du dir das schon, wenn du das wolltest, wenn das ein Wunsch war, glaube ich schon, dass ich das im Äußeren sowas suche.
Also die Idee, ich glaube, ich meinte aber eben nicht berühmt sein, sondern ich meinte, kann ich nicht einfach Geld verdienen mit wie ich bin? Ich erzähle lustige Sachen und ich weiß, dass Leute dann oft lachen. Das wollte ich immer.
Das ist der Unterschied. Ich wollte Geld verdienen mit dem, was ich mache, und du willst Geld verdienen mit dem, was du bist. Das ist, glaube ich, der große Unterschied bei dem,
wobei,
was wir auch letztes Mal besprochen
haben. Man kann auch, wer man ist, also das geht auch beides. Ja. Aber es stimmt schon. Ich hatte schon damals den sehr effizienten Gedanken von, wie cool wäre das, wenn Geld kommt, dadurch, dass ich bin, wie ich bin. Also auch da, ehrlich gesagt, ein Bedürfnis nach nicht so viel Anstrengung.
Ja. Jetzt hat sich der Kreis aber geschlossen, oder was?
Ich will noch einmal, aber weil wir gerade da waren, ich fand ja den Gedanken so irre augenöffnend von dir letztes Mal, dass du meintest, deine Erwartung ans Showbusiness ist genau das, ein Showbusiness. Das ist glitzert und schön und fremd, und ich dachte erst, ja, das stimmt komplett, aber... Ich glaube, es gibt auch Menschen, die das unglücklich macht, die dieser Perfektionist, also User, wie heißt das, Publikum. Also weißt du, die Leute, die dich sehen und denken, oh, die Katrin glitzert schön und so. Aber ich glaube, dass es auch Leute gibt, die denken, oh, ich wünschte, ich wäre so wie die. Und bei denen möchte ich immer so, oder auch bei mir. Es gibt Leute, die sagen, oh, einmal so cool sein wie Sarah. Und denen will ich immer sagen, nein, keine Sorge, ich bin null cool. Ich habe dauernd Angst, Mhm. Ich bin super unperfekt und ich meine das nicht zum Kokettieren, sondern ich will all den traurigen Nasen da draußen nur sagen, keine Sorge, nur weil wir im Fernsehen sind und super heiß aussehen, das bedeutet nichts. Und das ist mir aus irgendeinem Grund so ein Bedürfnis. Vielleicht, weil ich immer dachte, die schöne Katrin Bauer, wir kennen uns jetzt zu lange, aber so andere Leute hatten auch Britney Spears als Beispiel. Es geht gar nicht darum, mein Leben schöner wirken zu lassen, sondern ich bin einfach erleichtert, wenn ganz doll berühmte Menschen auch kacken gehen, um es sehr plakativ zu sagen. Hm. Und das Gefühl möchte ich Leuten so schenken. Es ist richtig so ein Bedürfnis zu sagen, keine Sorge, hier ist niemand cooler als jemand anders.
Okay, aber das ist auch so, ich denke von mir nie, ich bin cool. Ich denke nie, ich bin Promi. Ich denke immer nur in dem, was ich mache tatsächlich. Hm. Weißt du, mit dem, was ich mache,
Service.
Sollen Leute entertained sein. Ja. Wollen Sie, ich habe so schon mit dem Internetfernsehen angefangen. Das Einzige, was ich wollte, war immer, dass ich dachte, diese 4-5 Minuten, wo die Leute mir zugucken, sollen die keine anderen Sorgen haben. Das habe ich mit 23 gedacht, warum ich den Job machen will, überhaupt. Wenn du jetzt auf der Arbeit bist und du bist vielleicht auf einer Arbeit, die nicht schön ist oder dein Chef ist blöd, dann guckst du diese 4 Minuten und dann denkst du, ja, aber das waren gute 4 Minuten, ja. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ich frage mich gar nicht, ob jemand denken könnte, ich bin schön oder cool oder irgendwie, weil ich mich ja immer so sehe, wie ich mich sehe. Ich weiß doch, wie ich morgens nach dem Aufstehen aussehe.
Aber du kriegst doch die Reaktion von Leuten.
Null, habe ich nicht. Wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Leute das zum Beispiel mit mir in Verbindung bringen, weil ich das zum Beispiel auch gar nie ausstrahle oder so. Also cool ist wirklich was ich ganz selten
höre. Ich habe das jetzt so als Wort gesagt, aber schon eine Etage höher einfach. Das ist ja auch der Punkt, an die Definition von Prominenz. Also ich sehe mich ja nicht als Prominenter. Das ist ja in dem Sinne kein Job, sondern ab dem Moment, wo du viel zu sehen bist, bist du prominenter irgendwo zu sehen und bist es damit automatisch. Dich gucken einfach super viele Leute an. Und bei da denke ich immer, also nicht, dass wie du es machst, ist ja überhaupt nicht falsch und sogar super nachvollziehbar. Aber ich will, und ich mache es auch so. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur immer ich bin. Also ich habe ja auch Lesungen und Sendungen, bereite mich auch vor und so. Aber ich will irgendwie on top, wenn alle Leute da sitzen und denken, oh Sarah, und sorry, aber ich sehe das auch in den Gesichtern und in der Art, wie die mich Sachen fragen, will ich am Ende nochmal sagen, keine Sorge, theoretisch könnte das jeder.
Hatte ich nie, wirklich. Nein, Leute gucken mich nicht so an. Ich glaube, wir haben auch ein ganz unterschiedliches Publikum, ehrlich gesagt. Ich hatte das nie, ich bin nie so ein... Wo ist deine Bluse
her? Ich will dich so angucken. Ich gucke dich so an. Selbst ich als Prominenter gucke andere. Also jetzt nicht dich konkret, aber schon. Ich habe so ein starkes Interesse an dir auch, weil ich dich wirklich gerne mag. Sonst hätten wir das ja hier nicht gemacht.
Nee.
Ich habe wirklich Interesse rauszufinden, wie du tickst. Und das findet man, fair enough, nicht raus, wenn man dir, sagen wir mal, nur auf Instagram folgt. Soll man ja auch nicht. Darum geht's dir ja auch. Aber ich habe immer das, ich sehe schöne Fotos von dir auf Insta und denke, ja, die sieht super niedlich aus, aber eigentlich will ich wissen, wie geht's der? Und das, ich weiß, wenn du magst das auch nicht, wenn du das siehst bei anderen. Ne? Bist du mal an einem Post von mir, ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich mache ja manchmal hier Kopfschmerzen oder hier Bauchschmerzen oder hier.
Jetzt versuchst du heimlich auf die Regelschmerzen zu kommen.
Nee, wir können davon wieder weg, ich habe nur noch anderthalb Tage oder so. Aber ich mache das ja manchmal. Und du hast neulich mal gesagt, dass du das auch gar nicht sehen willst. Das fand ich ganz geil und interessant. Also hast du Momente, zum Beispiel bei mir, wo du denkst, ach Sarah, braucht's doch nicht.
Ich empfinde das ehrlich gesagt bei anderen immer total natürlich. Also wenn Leute das machen, hinterfrage ich zum Beispiel nie, warum die das jetzt machen oder warum sie irgendwie was preisgeben in dem Moment. Aber wenn ich danach drüber nachdenke, denke ich manchmal, boah, voll krass, weiß ich jetzt, wie das Wohnzimmer aussieht, das Kind, wer der Mann ist, was es zum Mittag gab und so. Dann kommt mir das manchmal wie so ein Überfall vor, weißt du, dass ich so, klar, habe ich mir das angeguckt, ist schon klar. Und die Leute haben ja heute auch das Gefühl, sie müssen so irre viel von sich preisgeben. Ich denke aber manchmal, ich finde es fast wieder schöner zu sagen, nein, alles, was bei dir bleiben kann, das ist doch mittlerweile der eigentliche Luxus und der eigentliche Gewinn. Und ich fühle mich manchmal wie belästigt von zu viel Privatleben oder dass Leute nochmal zeigen und hier bin ich dick, hier habe ich das, hier habe ich so. Dann denke ich so, ja, ich finde es schon gut, dass wir darüber sprechen als Gesellschaft. Niemand sollte gemobbt werden, niemand sollte irgendwie Tabuthemen für sich haben oder das Gefühl, weil ich so und so bin, werde ich hier nicht gesehen oder akzeptiert. Aber ich für mich habe manchmal das Gefühl, gerade durch Instagram und Social Media, dass es eigentlich schon wieder eins zu weit gedreht ist und aus so Prinzip, privat, persönlich, so krass sein muss. Und ich bin, auch da bin ich, weil wir das letzte Mal gesagt haben, ich bin auch da total Mittelmaß. Ich möchte weder das eine Extrem noch das andere irgendwie, weißt du? Mhm. Und deswegen ist mein Instagram-Account total mittelmäßig.
Ja.
Ich stehe
das ist
so.
Richtig. Aber auf eine nicht unattraktive Art. Also, aber du hast schon recht. Ich kenne auch dieses Gefühl von, du gibst mir zu viel Privates. Also wenn man sich quasi, wenn es übergriffig wird, dadurch, dass dein Gegenüber zu viel gibt. Ich kenne das aber auch nur aus so Fremdkontexten, wie wenn man dann, ich weiß auch nicht, manchmal bei Trash oder bei irgendwelchen Sachen, wo es so intim wird, dass ich denke, warte mal, ich glaube, das sollte ich nicht sehen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht für meine Augen. Das verstehe ich schon, aber ich empfinde das nicht bei so Kleinkram. Und ich kriege so viel geile Resonanz auf sowas. Ich bin immer selber überrascht. Ich habe irgendwann mal auf einer Lesung wirklich nur meinen Bauch fotografiert, weil ich dachte, so ist es jetzt vorbei. Ich sehe halt die Schamhaare nicht mehr. Und vielleicht können wir damit einfach leben. Und hatte einfach Bock, das zu posten. Und das explodierte
das
so
krass. Das würde ich schon nicht machen, weil ich Schiss hätte, dass irgendwer schreibt, du hast Schamhaare, du hast keine Schamhaare und so. Das
man sieht sie ja nicht und ich hatte eine Hose an. Ich habe das ja nicht, ich habe nur die Wampe gezeigt.
Nein,
und
aber die Tür, die du damit aufmachst, weißt du, was ich meine?
Ja, das
würde ich nie machen, diese Tür aufmachen.
Ah, das macht mir keine Angst, denn die Leute, die sich darüber freuen, dass ich den Bauch zeige, die sind dann wie so kleine Kämpfer. Wenn dann jemand kommt, ich habe auch mal ein Foto beim Frauenarzt von wie, man hat gar nichts gesehen,
ja, das
nur
ich
die,
gesehen.
Die Beine.
Das habe ich gesehen.
Und da hat jemand, nur eine Person drunter geschrieben, alte Wurstbeine, du musst gar nichts machen. Du setzt dich einen Meter zurück, dann kommen all die Leute, die sagen, hey, das ist irgendwie geil, dass die das macht und die verprügeln dann die. Man muss sich noch nicht mal darum kümmern. Und das mag ich irgendwie daran, dass man so eine
Aber ehrlich gesagt, wer
Schar von Normalos hat.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das, da habe ich zum Beispiel auch gar keine Freude dran. Ich würde am liebsten die Kommentarfunktion abschalten, weil ich das gar nicht... Ja, kann man, aber habe ich das Gefühl... Weißt du?
Habe ich mal überlegt. Hast du damit mal, Heidi Klum hat das inzwischen, was ich irgendwie geil finde.
Genau.
Das interessiert die doch nicht mehr, ob die Leute sagen, nice.
Ja, ich will mich dann schon nicht damit beschäftigen, dass einer findet, dass ich blöde Beine habe und aber auch nicht damit beschäftigen, dass dann sich offenbar so viele Leute bemüßigt fühlen zu sagen, jetzt lass sie in Ruhe, sie hat gar nicht so Wurstbeine, weil ich dann denke, oh Gott, was könnten sie alles in der Zeit Geiles mit ihrem Leben machen? Bitte, sie sollen geileres Zeug mit ihrem Leben machen. Also, aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Das geht, glaube ich, dann auch wieder weg von mir. Ich denke das die ganze Zeit so, ich will auch diesen ganzen Menschen, die einen beleidigen wollen im Netz oder so, ich will immer sagen, komm, jetzt, schaffst es, such dir was total Schönes, was du geil findest, was du feierst und so. Und dann gehst du dahin und dann machst du es dir richtig schön. Komm, mach. Und was soll das irgendwie so? Aber das, ja, da verzweifle ich eher so an der Technik einfach, oder? Wir sind nicht dafür gemacht einfach.
Ich glaube, unser Herzchen ist nicht dafür gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Weil es dann immer wieder diese eine blöde Sache am Berühmtsein ist eben auch, du stehst mit deiner gesamten Person auf einem Podest und jeder kann Tomaten werfen.
Nicht nur. Guck mal, ich glaube, die Zahlen von quasi die Selbstmordrate unter Jugendlichen, Teenagern, ist durch Instagram, ich weiß es nicht, also so immens gestiegen.
Ja, deswegen erst recht muss man seine Bäuche zeigen und sagen, nur weil ich hier im Instagram niedliche 60.000 Follower habe, bedeutet es noch lange nicht, dass ich nicht morgens aus dem Mund rieche und mein Bauch ein bisschen weich aussieht.
Ja, ich weiß, das könnte ein Weg sein. Auf der anderen Seite denke ich halt immer, vielleicht sollte man die Leute dem gar nicht aussetzen, beziehungsweise sollte man eben diese Kommentare nicht haben, weil stell dir das vor, dass 13-Jährige gar nicht mehr sich und ihre Persönlichkeit auch erstmal finden können, sondern so dieser Beurteilung ausgesetzt sind durch Kommentare und die Sicht auf einen selber durch andere, dass sie quasi ganz früh irgendwie denken, vielleicht macht mein Leben deswegen keinen Sinn. Wegen sozialen Medien, das bricht mir einfach das Herz. Also ich will dann, dass sie das abschalten,
weil ich
einfach denke, das ist es doch nicht wert, wofür, dass wir dann am Ende damit Geld verdienen wegen Werbung oder dass uns nochmal jemand gesehen hat oder...
Also ich bin froh, dass es das damals nicht gab. Ich weiß nicht, was das mit mir... Ich habe auch sehr spät mit Facebook angefangen, weil ich damals noch meinte, jo, wen interessiert denn das?
Uncool. Ich habe immer gesagt, es ist uncool, Leute.
Du hast auch ein gutes Gefühl, ne, für so Trends.
Ich bin so im Mainstream, das glaubst du gar nicht.
Aber das hätte wahrscheinlich auch nichts Gutes. Und ich wüsste auch nicht, wie ich Kindern das heute beibringen soll. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man Kindern Handy beibringt und alles. Also das nimmt generell... Ja. Und kann man das verbieten? Macht man das mit bestimmten Stunden? Und wie sagt man dem Kind, dass es hübsch aussieht, auch wenn es auf Instagram jemand sagt, du hast Wurstbeine. Oh, Horror. Werbung. Alter, ich muss gerade so sparen. Ich habe mich ein ganz bisschen in die Pflege meines Gartenteichs vertieft und habe jetzt da so eine Art, ich möchte sagen, Hyperfokus. Und jetzt gebe ich so unfassbar viel Geld aus für Teichpflanzen und Kescher und Filterpumpen und Anti-Algenmittel und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen Piano machen muss. Wirklich. Also ich muss an allem anderen sparen und vielleicht auch am Teich.
Ach so. Ja, also sparen, du weißt, ich bin ja quasi als Sparerin geboren. Ich bin Schwäbin, ich liebe Sparen. Also wenn man auf der einen Seite ein bisschen übertreibt, auf der anderen Seite wieder einsparen und so. Generell sparen ist eine super Sache. Und wir haben heute einen passenden Werbepartner, möchte ich dir vielleicht dazu ans Herz legen. Wir haben nämlich heute die Clark-App. Und da haben wir was gefunden, wo jetzt alle sparen können, egal ob sie einen Teich haben oder nicht oder ob sie generell gerne sparen, bitte, so wie ich oder nicht. Nämlich Versicherungen. Und wer spart da nicht gerne? Ne? Als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob man alle Versicherungen hat, die man braucht und zeigt eben auch, wo man Geld sparen kann oder wo noch mehr Leistung drin ist. Auch immer gut. Als Schwäbin ist mir auch sehr wichtig. Preis-Leistung ist unser Motto.
Leistung.
Ja? Und damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen und neue abschließen, erteilst du Clark bei der Registrierung ein Maklermandat. Das heißt aber gleichzeitig, dass dieses Mandat von deinem oder deiner alten Maklerin, falls man das hatte, an Clark übergeht. Das muss man vielleicht wissen.
Ja, ja, aber das ist jetzt auch nichts, was sich Clark ausgedacht hat, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche. Wer weiß es nicht. Und du kannst diese Vollmacht zum Maklermandat natürlich jederzeit kostenlos widerrufen. Außerdem hast du mit der Clark-App all deine Versicherungen im Überblick. Das ist schon wichtig, weil ich gehe so schnell verbummelt in allem
Wichtig
Kram,
beim Sparen.
Besitze.
Überblick ist das Wichtigste beim Sparen.
Exakt. Und man kann es auch von überall aus digital managen. Also nicht nur zu Hause. Und sollte man mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung sein, dann durchforstet Clark, wenn man möchte, tausende Tarife für einen, um genau den zu finden, der am besten zu dir und deinem Lifestyle passt. Also ich denke, wir haben's.
Ja, es ist eine irre Erleichterung. Jeder, der selber schon mal zum Beispiel eine passende Zahnzusatzversicherung gesucht hat, weiß, es ist, man sieht die Versicherung vor lauter Versicherungen nicht und da ist wirklich gut, wenn einem da noch jemand hilft. Deswegen, falls ihr sagt, Leute, darauf habe ich gewartet, das brauche ich. Ihr könnt euch die Clark-App holen. Ihr müsst zwei bestehende Versicherungen hochladen und sichert euch dann mit unserem Code, der ist BauerFeindKuttner, großgeschrieben BauerFeindKuttner in einem durch, 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie IKEA, Douglas oder Apple. Falls ihr jetzt generell so Typen seid, die auch denken, Versicherungen, da bin ich immer gleich irgendwie so ein bisschen off, das ist gar kein Problem. Geht in unsere Shownotes, da steht einfach nochmal alles. Viel Spaß.
Und ich könnte jetzt ja eigentlich wieder Teichpflanzen kaufen, wenn wir bei den Versicherungen sparen.
Ich hab's auch so verstanden.
Alles klar, vielleicht sogar mit dem 30 Euro Shoppingguthaben. Ich denke, ich checke das mal. Ciao.
Ciao.
Keine Werbung mehr.
Aber das meine ich zum Beispiel manchmal, wenn ich so böse Kommentare oder sowas lese, dann denke ich immer früher der Schulhof, ja. Jeder weiß doch, also jeder und jede hat doch schon erlebt, wie das ist, wenn über dich gesprochen wird und man hat keine Möglichkeit, sich zu wehren oder man ist quasi, und da, ein Schulhof ist ja ein relativ kleines Umfeld. Und jetzt hat sich das vergrößert von Social Media auf so eine, ja, so eine unberechenbare Masse an Leuten. Jeder, der da böse kommentiert, muss doch, also ich frage mich manchmal, warum die Leute so wenig empathisch sind, sich vorstellen zu können, wie fies das mitunter ist für den, denen, an denen das adressiert ist.
Naja, aber da gibt es ja im Grunde schon Studien zu. Also einfach allein aufgrund der Anonymität, ne, dass du demjenigen nicht ins Gesicht gucken musst, bist du eher bereit, das zu machen. Also ich kann das sogar an mir auch sehen. Es gibt auch Momente, wo ich irgendwo drunter kommentieren will und ich lasse es dann einfach. Wobei man sich in einem Kommentar theoretisch ja auch wehren kann. Aber da auf den Rattenschwanz habe ich auch keinen Bock mehr. Also ich lasse jetzt Sachen einfach stehen. Aber man könnte es, glaube ich, noch nicht mal durch das Weglassen der Kommentare, dann hättest du immer noch Likes. Du kannst auch an den Likes zählen. Angenommen, das würde komplett wegfallen, ist es halt nur noch Bilder von dir machen. Und das will dann wahrscheinlich auch keiner. Die Leute wollen ja dieses, oh, du bist beautiful. Weißt du, so dieses, oh, süße, zauberschön.
Ja, das stimmt.
Wie warst du als Kind?
Warte kurz, ich will nur einmal kurz sagen, dass ich manchmal denke, das ist mir eigentlich ein wichtiger Punkt, merke ich gerade.
Ja, hau raus.
Dass Debatten im Internet zum Beispiel gar nichts bringen. Ne? Also man denkt ja manchmal, da hat jemand was geschrieben, ein super Argument, dann antworte ich mal drauf, dann antwortet wieder jemand, dann antworten 20 andere. Am Ende hat man den Faden verloren, weiß auch nicht mehr, wer jetzt gerade wem antwortet. Und eigentlich endet es immer in so einer ganz schrecklichen Auseinandersetzung, hoher Aggression oder irgendwer ist auf jeden Fall immer der Arsch. Ich denke mal, sollte man diese Debatte nicht einfach lassen? Also ist so eine Debatte bei Twitter zum Beispiel wirklich, und ich weiß, super viele Leute werden sagen, ja, das wird die Menschheit weiterbringen, aber auf so einem persönlichen, du schreibst was, damit setzen sich diverse andere Leute auseinander, jetzt nicht eine große gesellschaftliche Debatte. Ist das wirklich sinnvoll oder sollte man nicht generell grundsätzlich jedem davon abraten, wenn einen in den Daumen juckt, da irgendwie einen Kommentar abzugeben. Don't do it.
Aber das weiß man ja auch schon seit Ewigkeiten. Dennoch können die Leute nicht, weil sie alleine vorm Computer sitzen und sonst keinen haben und oder irgendwie nur Aggression loswerden müssen oder so. Es ist ein Ding,
ich glaube nicht, dass es nur die super aggressiven sind. Ich glaube, das betrifft jeden mittlerweile, oder? Jeder ist doch quasi so am. Meinst du, das sind nur so Leute, die es nicht im Griff haben?
Ja, die einfach wirklich Scheiße schreiben. Ich habe inzwischen kaum noch blöde Kommentare. Irgendwie habe ich jetzt auch meine kleine gemütliche Zielgruppe genau an die Leute angepasst, die das brauchen, dass man ihnen ab und zu sagt, ja, ich verdiene vielleicht mehr Geld als ihr, aber ich bin auch doof. Oder irgendwie sowas. Deswegen ist kaum noch was dabei. Ich hatte das früher viel mehr und die Medien unterscheiden sich auch sehr. Ne? Also Facebook, da gibt es halt dauernd, hast immer nur alte weiße Männer, die sagen, dass die irgendeinen so dummen 2006er-Witz machen. Weißt du, Feuchtgebiete, habe ich geliebt, dein Buch. Weißt du, ich so denke, oh wirklich, den gibt es jetzt schon seit 16 Jahren, den Witz, und du denkst immer noch, du bist der Erste, der ihn macht. Sowas, aber das siebt sich so ein bisschen aus. Keine Debatten zu führen ist super schlau, denn du kannst die da im Grunde auch nicht gewinnen, weil es so schnell unübersichtlich wird durch das geschriebene Wort. Aber wie willst du den Leuten sagen, also was willst du
ich
denn?
Weiß,
das geht halt
die Leute hassen
nicht.
Das auch, wenn man ihnen sagt, sie sollen ihre Meinung nicht sagen. Da bin ich schon ein paar Mal in einen leichten Shitstorm geraten, weil sie dann immer sagen, ja, du sagst deine Meinung ja auch. Und
das
ist der
Punkt.
Total.
Man bietet den Grund für eine Debatte. Was immer du machst, ist offiziell der Freistoß für und jetzt redet darüber.
Genau, deswegen mache ich nichts mehr, beziehungsweise mache Social Media so, dass es kein Grund mehr zur Debatte ist. Weil ich denke, alles andere ist schon immer am Limit, dreht durch, wird sofort. Also diese Erregungsspirale, von der jetzt immer die Rede ist, das empfinde ich auch so. Und dann denke ich, dann mache ich lieber gar nicht mehr mit und halte mich immer zurück oder mache nur noch Sachen, die sehr unverfänglich sind, damit ich nicht auch noch meinen Teil dazu beitrage, dass alles immer weiter eskaliert und Leute am Ende immer dachten, so, oh, ist alles nicht mehr normal. Und dann so, ja, dann.
Ach, du siehst dich dann als Teil des Problems.
Ja,
quasi.
Logisch. Wir sind doch hier Gruppe. Wir sind doch Gesellschaft. Wir alle zusammen
aber man
bilden
ja wohl
das
noch
große
ein Foto von
Ganze.
Sich posten können.
Ja, das, du,
nein,
logisch.
Aber ich sehe das eher
ich
wie
das
so
auch
ein
eher
Buffet.
Bei Twitter, dieses,
ja, das ist auch nochmal eine andere Sache, aber es stimmt schon auf Instagram auch. Ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben lang meinen Job, du sagst Service, was es eigentlich ganz schön gut trifft, aber ich habe es wie so ein Buffet gesehen. Ich habe das Gefühl, da steht ein Buffet und ich kann zwei, drei Sachen und die lege ich da drauf.
Ah, okay, ich dachte, du nimmst,
ich nehme auch raus, mein
Buffet
klar.
Für mich.
Buffet ist genau mein Ding. Wir kommen überhaupt nicht über Überfluss zu reden, aber genau das wäre das.
Stimmt, ich wollte heute über Überfluss reden.
Ich finde es aber geil, kriegen wir noch hin. Aber ich habe immer das Gefühl, ich will nicht. Ich will auch nicht, dass jemand Auftragsarbeiten bei mir. Ich bin kein Tischler. Ich will nicht, dass jemand sagt, das soll so und so aussehen, sondern ich bin wie so ein Etsy-Store. Ich bin so, guck mal, das hier kann ich. Hier sind so fünf Sachen, die kann ich ganz gut. Ich mag die gerne. Ich lege die einfach mal hier auf den Tisch. Wer will, nimmt sich was. So ist meine Herangehensweise, weil ich dann auch nicht das Gefühl habe, ich muss delivern, weil eine Person sich was Spezielles wünscht, sondern ich deliver ein Paket, von dem ich denke, dass schon relativ viele Leute damit glücklich sein könnten. Und dann, so ist es auch bei Instagram. Ich habe gar keinen Bock mehr, eine Debatte zu machen. Ich sage, hier ist ein dicker Bauch, Punkt.
Ja, ja.
Niemand muss sagen, ob der schön ist oder nicht.
Das finde ich auch super, dass du das machst. Ich finde auch gut, dass jemand diese Bilder macht. Ich will halt nicht diese Bilder machen.
Ich mach das für dich mit.
Und was auch noch interessant ist, glaube ich, ich denke nie von, einer hat mir gesagt, was ich machen soll und das will ich aber nicht liefern. Ich denke immer nur, das Publikum soll eine schöne Zeit haben. Das ist mein Dienstleistungs-
Ja, aber
das
Publikum das
ist
wird
mein
nie
Service.
Zu 100% eine gute Zeit haben mit dir, weil
doch,
das Publikum
doch.
Ja, weil das Publikum komplett unterschiedlich ist. Wir können nur eine bestimmte
darauf
Anzahl
ich mich ein.
Vom, ja, das ist aber der, du legst auch nur auf den Katrin Bauerfeind Buffet-Tisch.
Ja gut, das stimmt.
Ja, siehst du.
Das stimmt.
Apropos Buffet. Ich fand, entschuldige, aber lass uns noch schnell zum Überfluss kommen,
Überfluss.
Weil ich dein Wurstbeispiel hat mir so gut gefallen.
Ich wollte heute über Überfluss reden, weil ich weggefahren bin.
Obwohl du krank warst, Katrin.
Ja, obwohl ich, um mich da dann zu erholen.
Um danach nackt im Park dich vorzubereiten und wieder krank zu werden.
Nee, das war später. Ich bin später weggefahren. Ich bin schon angekränkelt weggefahren.
Super
und
schlau.
Dann bin ich quasi an so einer Promenade vorbeigekommen. auf dieser Reise und es wurde nur Wurst angeboten oder Fleisch.
Auf der Warte mal.
Gab es nur Wurststände.
Auf der Promenade. Ah, ich dachte, wir reden von Hotelbuffet.
Wurststände. Einer nach dem anderen.
Okay.
Verstehst du?
Verstehe. Sag nochmal Wurststände.
Hast du eine Vorstellung vom Ausmaß, der Dimension der Wurststände?
Ja, für mich klingt es schön, ehrlich
Wurststand
gesagt.
Wurststand an Wurststand. Und so, du sagst, es ist schön. Finde ich auch. Ich bin ein großer Wurstfreund. Das darf man, ich liebe Wurst schon immer. Versuche meinen Konsum aber dolle zu reduzieren und habe jetzt aber trotzdem nur mal gedacht, warte mal, es ist morgens um 11 an einem Sonntag und an der ersten Bude liegen schon wieder 15 fertige Würste. Was ist hier eigentlich los?
So Bratwürsten, richtig? Ich muss genau wissen, was es ist, weil Wurst kann ich nur
Thüringer,
eine bestimmte Anzahl.
Thüringer Bratwurst.
Ah, verstehe. So ein halber Meter. Die sind mal toll.
So,
ein Meter Wurst.
So, nein, pass auf. Und dann war ich auch an der Autobahnraststätte auf dem Rückweg Und es war großer Rückreiseverkehr wegen Feiertagen. Und dann saßen so Menschen da und bestellten sich eine Wurst. Und dann denkt man ja, bei einer Wurst, weißt du, da denke ich so an 10, 15 Zentimeter. Das ist eine Wurst.
Nicht 10, 10 Zentimeter ist sehr wenig. 15 Zentimeter.
Okay, 15 Zentimeter. Das ist heute keine Wurst mehr. An der Autobahnraststätte wurde deklariert als normale Wurst. Einen halben Meter Wurst verkauft.
Das einen kannst halben, du gar nicht?
Nein, ich bitte dich, einen halben Meter Wurst ist
bist
jetzt
du nie
eine Wurst.
Auf Weihnachtsmärkten? Das ist der Clou, dass du mein so eine Punkt riesige Fleischpeitsche kriegst.
Es ist ein bisschen wie bei deiner Couch. Das ist obszön.
Ja, komplett. Es gibt auch keinen Grund, weil wer schafft denn einen halben Meter Wurst?
So, das war mein nächster Gedanke. Wo kommen diese Menschen her? Wo gehen sie hin? Das rechtfertigt, dass du für eine 2-3-stündige Fahrt zwischendurch erstmal denkst, Leute, wenn ich jetzt nicht einen halben Meter Wurst kriege, dann schaffe ich es einfach nicht als...
Genau meine Gedanken beim Reisen.
Es ist Wahnsinn. Aber was ich damit... es ist mir nur so aufgefallen, dass ich auch dachte, ich habe so einen Kampf... Ich liebe Wurst und habe so einen Kampf gegen Wurst jetzt am Laufen, weil ich die ganze
Zeit
gucken muss.
Nur weil sie so die Übermacht...
Weil sie überall feilgeboten wird. Überall soll ich noch ein Wurstbrötchen und dann soll ich eine Bratwurst und dann soll ich aber abends auch noch irgendwas mit Wurst.
Ich stress das sehr, Katrin, ne?
Es stresst mich sehr, weil ich dann einfach denke, warte mal, diese Wurst, das war alles mein Tier. Warte mal, warte mal.
Bitte beruhige dich, willst du einen Schluck Wasser? Willst du kurz dich mal vielleicht in eine Tüte atmen oder was? Ich wusste nicht, dass du so harte Wurstaggression daraus jetzt gemacht hast.
Es ist einfach, es hat mich so wahnsinnig erschreckt, die Dimension. Die jetzt Wurst.
Ist jetzt schon so ein guter Podcast, wie oft
Wurst
gesagt
angenommen hat. Und dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich massiv wurstmäßig, was aus dem Ruder gelaufen, was nicht richtig sein kann. So.
Könnte es sein, dass es vielleicht nur Wurst ist, halt so einfach herzustellen, ne? Auch, und so leicht zu lagern. Na, ist es nicht einfacher, eine Wurst zu bereiten als einen schönen Fleischlappen oder eine...
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Wurst ist der letzte Schritt in der Verarbeitungskette. Ich glaube, ein Stück Fleisch aus einer Kuh rausschneiden, was ein Steak wird, ist einfacher als zum Beispiel eine Leona pressen.
Ich könnte mir vorstellen, durch dieses ganze To-Go-Ding und alles ist immer auf dem On the Fleek, so heißt das gar nicht richtig. On the Fleek ist, wenn man, ist das, wenn man niedlich aussieht?
Ich bin on the Fleek.
Weil du niedlich aussiehst. Was ist on the Fleek?
Wenn immer alles gut, wenn's sitzt gut. Perfekt, super gut.
Ja, okay.
Fertig.
Dann ist nicht das, was ich sagen wollte.
On the Fleek.
On the go, meinte ich. Auch das scheint falsch. Aber du weißt schon, dieses, ich will jetzt, ich stehe irgendwo und will jetzt irgendwas. Mhm. Und es wird einem einfach sofort ermöglicht. Mhm. Und weil das ja schon seit Längerem so ein bisschen der Deal ist, dass man eben alles zum Mitnehmen hier in Käsekuchen, also fing an mit Kaffee und Wurst ist ja auch einfach und eine Bulette und so, dass das, weil wir inzwischen alle diese sofortige Verfügbarkeit haben wollen, deswegen ist das, glaube ich, nur da.
Nein, ich bin manchmal, nein.
Ja, ich sehe schon, Alter, das Thema Wurst macht dich so emotional.
Ich sitze manchmal in Restaurants, Alter. Und dann geben sie mir die Karte mit den Hauptgerichten und dann gibt's einfach die Auswahl zwischen 6 toten Tieren. Und da denke ich manchmal, ach,
wir sind nicht mehr bei Wurst. Ist das jetzt beim toten Tier?
Wurst ist ja totes Tier. Also dieses Überangebot an Fleisch einfach, das war nochmal...
Das weiß doch jeder. Das ist doch schon lange Scheiße, oder nicht?
Es ist... Ja, pass auf, ich habe es extra recherchiert, weil ich wollte nicht hier wieder sitzen und nur sagen, ist mir aufgefallen, überall gibt's Wurst.
Du bist krank geworden beim Recherchieren, weil du nackig im Park saß dabei. Entschuldigung.
Ich finde voll gut, wenn jetzt einfach immer so kursieren würde, dass ich irgendwo nackt im Park sitze, wie so eine Besessene irgendwas vorbereite.
Immer wenn dich Leute jetzt irgendwo im Park sehen, werden die sagen, die recherchiert
mich nicht. Vielleicht sieht sie sich aus, so schön.
Und dann werfen die dir so eine Decke drüber, dass du nicht so krank wirst.
Das wäre schön.
Gib mir die Recherche.
Also, ich sag dir jetzt mal, 1961 war der Fleischkonsum pro Person pro Jahr bei 23,1 Kilo, ne? So. Und 2020, und jetzt möchte ich dir sagen, da ist der Fleischkonsum schon gesunken, war er bei 57,3 Kilo und dazwischen hatten wir mal 60 Kilo pro Person. Das heißt, es hat
sich... Was ist denn das am Tag? Hast du das ausgerechnet?
Nee, das habe ich nicht ausgerechnet. Das müssen wir jetzt ausrechnen. Aber das hat sich natürlich mehr als verdoppelt seit den 50er. Das ist schon eine krasse Zahl.
Ja, aber das ist natürlich auch nachvollziehbar, warum, richtig? Ich hatte irgendwann neulich auch so eine Moderation bei Extra 3
dazu. Jetzt sagst du, weil es mehr Leute gibt, bestimmt.
Nein, wegen diesen ganzen, die Jahre davor, dieses ganze, die Kriegsjahre, hattest, also der Überfluss kam, glaube ich, ziemlich psychologisch, weil du eben ewig nichts hattest. Und dann hattest du auf einmal, und das tut dir auch nicht weh, das zu haben, und das bringt dir keinen Nachteil. Ich glaube, das waren so das Problem an den 50er, 60ern, dass dann raue Mengen Bullshit gehortet und gegessen und so. Und dann haben wir uns ein bisschen ablenken lassen davon und sind über mehrere Jahrzehnte zu 10.000 Kilo am Tag gekommen.
Ja,
das ist natürlich krass.
Ich will dir ein Beispiel sagen, und zwar, ich saß in einer Wirtschaft, im Schwäbischen wieder, und dann ist die Bedienung gekommen und hat gefragt, was die wollen, am Nebentisch zwei Frauen, so in ihren 60ern, und dann sagte die Frau, ich nehme das ich nehme den Salat mit den Rinderfiletstreifen, weil richtiges Fleisch gibt's halt abend beim Grillen. Und ich war und ich dachte, weißt du, so kleingeschnittene Rinderfiletstreifen sind jetzt schon in der Wahrnehmung, ist gar kein richtiges Fleisch.
Kein richtiges,
richtiges Fleisch ist nur, wenn du dann nochmal einen großen Klops auf so einen Grill legst.
Noch Augen dran sind. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein lokales Ding. Also gerade so, oder ist es nicht ein bisschen je südlicher, desto mehr
so fleischiger? Meinst du?
Ist jetzt nur, ich habe keine Ahnung, aber gerade die Bayern und so, du brauchst auch in dem, im Hofbräuhaus haben die nach wie vor, glaube ich, erst ein vegetarisches Gericht, was nur in der Nähe von Fleisch gelegen hat und so.
Wir waren doch Kaffee trinken auch in einem österreichischen Restaurant.
Ja, aber da hatten ganz andere
Essensprobleme. Würde, aber da habe ich doch einen Kaffee bestellt und habe gefragt, ob es Hafermilch gibt.
Ja.
Und dann hat die doch gelacht und hat gesagt, nee. Ja. Und hat gesagt, das fragen die Leute hier den ganzen Tag, aber es kommt uns nicht ins Haus. Und du sagtest noch, ja, wenn alle danach fragen, wäre es nicht mal an der Zeit, um nachzudenken, ob man die Kuhmilch ersetzt und so. Und, aber so aus Prinzip zu sagen, nee,
ja,
also nur Tiermilch ist gute Milch.
Das wird auch wirklich als noch traditionell verkauft. Mhm. Also es schadet doch auch nichts im Hofbräuhaus. Ich bestelle da immer nur, das ist das einzige Fleischlager, was ich kenne. Die haben doch lauter geilen Scheiß. Die haben ja auch so Klöße und so. Das muss ja nicht notgedrungen mit so einem toten Tier serviert werden. Dennoch gibt es da ausschließlich alle Konsistenzen von Fleisch. In, am Stück, in Wurst, in Leberkäse. Und auch da gibt es, glaube ich, nur einen Salat. Und selbst da müsste man sagen, lassen Sie bitte das halbe Hähnchen weg, wenn man keinen Bock hätte.
Ja,
ja, aber da haben wir uns, glaube ich, über Jahrzehnte, also erst waren es die Jahrzehnte von, wir hatten nichts, das muss alles aufgeholt werden. Und du brauchst ja nur ein Jahrzehnt, um dich an etwas zu gewöhnen.
Ja.
Und dann machst du weiter und weiter.
Vor allem finde ich so komisch, dass einem jetzt komisch vorkommt. Ich meine, die Grünen haben ja vor ein paar Jahren mal vorgeschlagen, dass man einen Tag in der Woche, dass es in der Kantine an einem Tag in der Woche kein Fleisch gibt.
Ja.
Und da wurde ja gesagt, die sind ja nicht mehr wählbar. Das ist ja so weit von der Realität entfernt. Und so, hä? Echt? Das ist jetzt weit von der Realität? Also, dass sich das so verschoben hat, dass man denkt, normal ist, jeden Tag Fleisch zu essen, mehrfach teilweise. Mhm. Unnormal wäre, drüber nachzudenken, ob man das einmal in der Woche vielleicht nicht
macht. Ich nehme mich auch nicht aus. Also, während du das sagst, machen in meinem Kopf ein kleiner Stift lauter Häkchen. Also, man isst natürlich zum Frühstück. Ich bin so ein Salzigesser und bei salzig kommt mir Käse gar nicht in den Sinn, weil ich Käse auch nicht gerne mag. Aber, und dann liegt da ein Lappen Wurst drauf. Das ist das erste Tier.
Das hast du schön gesagt, ein Lappen Wurst.
Naja, aber so ist es irgendwie so ein bisschen. Und im Grunde ist mittags, selbst wenn ein Salat ist, nicht, dass wir so wären, aber angenommen, dann liegt ja trotzdem dann noch ein Fisch oder ein Schrimp oder was auch immer drauf. Und abends gibt es dann richtig Essen, nämlich mit das Fleisch wurde offiziell gebraten. Du hast vollkommen recht. Also ich bestelle ja, ach, ich wünschte, das wäre unser Werbepartner. Ich bestelle ja, ich sag's jetzt einfach, wir machen in letzter Zeit so HelloFresh und das finde ich insofern ganz geil, als dass man da auch öfter an oder vegetarischen Sachen vorbeikommt und denkt, why not? Und dann fühle ich mich richtig peinlich eigentlich. Wie so ein kleines Kind sitze ich abends und esse mein vegetarisches Gericht und denke, ich rette gerade die Welt. Das ist auch so armselig, aber das zeigt nur, wie es läuft. Dass man denkt, ich esse was Vegetarisches, heute gar kein Fleisch, als wenn es dafür Konfetti geben müsste. Aber das beschreibt exakt das Problem. Aber das gilt ja auch für alle anderen Sachen. Ne? Also wenn du Sachen, ich bin auch so ein Horter generell ein bisschen. Also nicht, darüber wollten wir auch nochmal sprechen, jetzt natürlich weit entfernt von Messi, aber weil ich auch groß geworden bin, nicht im Krieg, aber immerhin in der DDR. Und wir hatten wirklich nicht sehr, sehr viel. Also wir sind damals für 50 Mark einkaufen gegangen, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und wir hatten 50 Mark für die Woche. Und dann konnte sich jedes Kind eine Schokolade aussuchen. Das war immer der Deal. Das ist, so bin ich groß geworden, mit wie viel kannst du haben und nicht. Als der Westen kam, konnten wir auch keine richtigen Barbies haben, sondern haben dann Sandy bekommen, die Billigvariante davon. Also wir hatten immer, ja.
Ich habe mal den falschen Aladdin vom Aldi bekommen und meine Eltern so, was? Es ist doch, das ist doch der Aladdin. Ich habe mir das so dolle gewünscht. Ich hatte nicht den Disney-Aladdin, ich hatte den Aldi-Aladdin. Ich fühle dich. Echt,
ja,
das ist
aber
so schrecklich.
Naja, das ist nicht das gleiche wie in der DDR, keine
Banane
haben.
Nein, ich will das gar nicht sagen. Ich will nur sagen, ich verstehe, wenn du die Sandy statt die Barbie bekommst.
Aber so bin ich groß geworden. Und dann muss ich ganz ehrlich sein, dass der Kapitalismus, als der dann kam, in Form von Westdeutschland darf jetzt auch mitspielen, boah, ich hatte die Augen auf. Ich war echt so pling. Und ich hatte Bock, all das. Ich meine, ich war 11 oder 12. Ich wollte jetzt auch Schlumpfaufkleber, Coca-Cola, bim, bim, bim. Und bis heute neige ich dazu, Sachen nicht wegzuschmeißen, weil ich denke, man könnte es noch gebrauchen und es wäre zu schade darum. Also ich habe
das ist
ein bisschen,
sehr schwäbisch.
Ja, ja, aber es ist auch, ist gleichzeitig füttert es ein bisschen mein. Hier steht super viel rum. So schlimm ist es gar nicht. Aber ich bin so ein Auf sicher ist sicher. Du hast doch mal, wir haben doch mal genäht bei mir zu Hause, weißt du noch? Und dann habe ich dir beigebracht, wie man näht. Und da, ich war ausgestattet wie ein fucking Nähladen, oder nicht? Ich hatte alles, weil ich das dann auch will. Wenn ich erstmal, ich meine, ich habe 10 Ukulelen, Stichwort Überfluss. Wie viel braucht man wohl, um Ukulele zu spielen?
Eine erstmal immer nur.
Exakt. Mhm. Und ein Teil von mir denkt aber, ja, aber was ist, wenn ich mal eine größere Klammer brauche? Ich habe super viele kleine und Nadeln, aber manchmal braucht man auch eine große Klammer. Super dämliches Beispiel. Die brauchst du einmal im Jahr. Dennoch ist es mir ganz wichtig, große Klammern zu besitzen, damit ich auf jeden Fall vorbereitet bin. Ich habe für jede Ukulele ein eigenes Stimmgerät. Ich müsste das nur abmachen und an die andere machen. Ja. Aber ich will jederzeit eine Ukulele greifen können und sofort losspielen. Ja. Und das füttert da genau rein, nur dass ich keine Tiere in dem Fall umbringe. Und ist komplett unnötig. Ich bräuchte das nicht. Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege. Das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Mm. Sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein. Jo. Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbe. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah, ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den, nee, warte mal, dass so Düfte wie Zitrone, das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles, das Wohlbefinden ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, B-A-K-U-24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr.
Ja, ich finde das auch total spannend. Also irgendwer hat mal gesagt, Sammeln ist Liebe. Das fand ich ganz, und ist selber Messi gewesen. Das ist das Allerlustigste daran. Sammeln ist Liebe, das finde ich, sagt relativ viel. Ich habe...
Klingt auch falsch, ne?
Das ich muss einfach mal da stehen
Bei lassen. Wegen Liebe war ich kurz so, ja, stimmt. Und dann dachte ich, nee, warte mal, das scheint falsch.
Ja. Also, ich habe Marie Kondo natürlich gemacht.
Oh, Lorenz! Does it bring a joy? Darüber wollte ich auch reden.
Does it spark joy? Ja, genau, das habe ich mich nicht so doll gefragt, aber ich bin richtig genervt gewesen von, ich weiß nicht, ob du das verstehst, von Besitz, von Dingen, von, ich bin schon genervt von Müll. Über Müll könnte ich wirklich über Selbstmord nachdenken, weil dieser sinnlose Kreislauf des Lebens, die ganze Zeit renne ich zum Mülleimer, die ganze Zeit muss ich da wieder eine Tüte reinmachen, was rein, muss ich wieder runterrennen. diese, dass das eine Aufgabe ist, die mein Leben füllt. Das macht mich wahnsinnig, wirklich. Also, und mir ging so, dass ich dachte, diese, ich verstehe das total, ich hatte auch unfassbar viel und wollte immer auf alles vorbereitet sein und fand so toll, 10 unterschiedliche Stilrichtungen an Klamotten für 10 unterschiedliche Personen quasi im Schrank
weil
zu haben.
Weil theoretisch könnte man alle bedienen.
Ja, ich bin das auch alles. Das ist alles meine Persönlichkeit. Heute so, morgen so. Und dann habe ich richtig so gemerkt, ich will es eigentlich einfacher haben. Es stresst mich so zu besitzen, zu bügeln, zu waschen, zu gucken, zu kombinieren, zu wieder, ach nee, das muss raus, das ist verzogen, das muss noch an. Und dann habe ich echt radikal ausgemistet. Das hat 2 Jahre gedauert. Im Prinzip bin ich in einem steten Prozess des Ausmistens, weil manchmal denke ich, vielleicht hätte ich nicht damit anfangen sollen, weil es gar nicht einfach ist, festzulegen, was jetzt eine gute Menge für einen ist.
Ja, wo das Ende ist, richtig?
Wo ist das Ende? Es gibt leider kein Ende. Jetzt habe ich wie so eine Lebensbeschäftigung gefunden mit diesem Ausmisten.
Aber das scheint nicht gesund,
Katrin. Nee, Ausmisten ist jetzt wieder wie was haben, nämlich auch so ein ständiges, ich bin immer, das muss ich verkaufen, das muss da in Second Hand, das muss da irgendwie weg und so. Weil das, ich habe nicht nur ausgemistet, sondern ich habe nicht nur so normal Marie Kondo gemacht, sondern alles, was ich jemals erworben habe, wollte ich wieder verkaufen, weißt du, oder weggeben. Also nicht Altkleidersack oder so, sich's einfach machen, sondern zu wissen, jedes Teil besteht aus etwas, musste hergestellt werden, musste bezahlt werden. Jetzt guckst du auch mit der Wertschätzung, die du den Sachen, weil du ja so viel hattest, wenn man zu viele Sachen hat, kann man sie nicht mehr wirklich wertschätzen, finde ich, dass du am Ende beim Rausgeben diese Wertschätzung nochmal mitgibst. Jedes Teil muss quasi irgendwo gut untergebracht werden.
Oh, das ist süß, ja, aber das macht dich ja kaputt.
Sag ich dir,
du bist
ist
ja
echt krass.
Im Zuge, du bist doch gerade umgezogen oder ziehst du gerade um oder irgendwo und im Zuge
Prozess.
Dessen... kommt sowas wahrscheinlich nochmal riesig.
Auch noch mal,
ne? Eine krasse
noch
Bestandsaufnahme
mal.
Von was besitze ich, was möchte ich von A nach B tragen.
Ja.
Und dann mal, verkaufst du das? Also ich nutze den Berliner Weg und stelle einfach vor die Tür, weil ich das auch selber liebe. Ich bin eine von denen, die läuft dann immer lang. Ich habe mir neulich einen Rock daraus geholt und ein Kuscheltier für meinen Hund und einen ganz niedlichen Teller, auf dem Hirsche drauf waren. So ein ganzer, so ein altdeutscher Teller. Und ich sehe das inzwischen nicht mehr als Müll. Also der Berliner ist sauer, wenn man den eine Matratze hinlegt, weil man denkt so, come on, wie wahrscheinlich ist es, dass die jetzt jemand mitnimmt. Aber so Sachen, die man noch gebrauchen kann, das funktioniert bei mir im Kiez wirklich gut, weil das ist sofort weg. Aber das ist die, auch eine Art für Faule, weil ich keinen Bock mehr habe, das auf eBay, habe ich früher gemacht, zu verkaufen und ich verschenke immer alles. Oder ich schmeiße es weg und da habe ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Ich stecke dann Sachen heimlich in die Mülltonne und denke, oh Gott, davon könnten 3 Leute sich anziehen und so. Guck, ich sag's ganz leise, als wenn es dann nicht gehört wird. So jemand bin ich. Und dann stelle ich es lieber vor die Tür und denke, irgendjemand, der es braucht, hat sich's bestimmt genommen.
Ja, also das ist was man schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht aus Berlin ist, ehrlich gesagt. Also als ich habe aber auch in einem sehr krassen Viertel gewohnt vorher, da haben Leute wirklich einfach Müll vor die Tür gestellt. Du dachtest einfach ein Bürostuhl, da hat nur 3 Stühle und die Rückenlehne fehlt.
Ja.
Dann macht aber sich jemand noch die Mühe und macht einen Zettel hin, wo drauf steht zu verschenken. Und man denkt,
aber das Coole ist, in Berlin hat doch immer irgendjemand einen Stift dabei und schreibt nochmal so ein Fick dich, Alter, drunter. Das mag ich eigentlich inzwischen ganz gerne, diese Beschimpfung auf Papier an Müll.
Was da alles rumsteht. Und dann, ich habe aber eine Freundin, die ist auch Berlinerin und ich hatte einen Toaster, der, ich wollte den nicht mehr, der ging nicht mehr. Er hat dolle gestunken, glaube ich, als ich ihn angemacht habe. Und dann dachte ich, ach Gott, das ist ja Elektroschrott, oh, das muss man ja wieder extra entsorgen und so. Und dann sagt die Freundin, gib mir den Toaster, ich kümmere mich drum. Und hat den einfach vor die Haustür gestellt und ich so, das ist so assi, das kann man nicht machen und so. Der war ja auch kaputt offensichtlich.
Naja.
3 Stunden später ist der Toaster weg und man denkt einfach, das hat mich am meisten irritiert, es hatte auch noch geregnet. Trotzdem hat jemand den Toaster mitgenommen.
Naja, beim Toaster, ich finde immer so Matratzen, spätestens im Regen denke ich so, aber ja, die Leute stellen auch Müll hin. Also der Berliner ist eh merkwürdig, weil die eine Hälfte freut sich, weil es manchmal wirklich coole Sachen sind. Ich habe aber an letzten Weihnachten einen funktionierenden Drucker und Scanner und Kopierer, so ein 3-in-1 Gerät, brauchte ich nicht mehr, ich habe vergessen warum und stellte den extra in den Hausflur mit einem Zettel, frohes Fest, funktioniert tippitoppi, wer immer will. Und dann hat jemand drunter geschrieben, mach dein Scheiß weg, ich zeig dich an. Wir hatten neue Nachbarn, weil eigentlich sind alle Nachbarn bei mir cool. Und habe ich aufs Maul dafür bekommen, dass ich einen fucking 150-Euro-Drucker im Haus verschenke. Und da war auch so, wow, that escalated quickly. Und dann bin ich aber auch sofort so obrigkeitshörig und habe den wieder hoch in meine Wohnung getragen, weil ich mich so geschämt habe. Also man kann so Hälfte-Hälfte. Ich finde Müll rausstellen wirklich assi und bei elektrischen Geräten weißt du es halt nie so richtig, aber es geht auch gut weg bei mir im Kiez. Also wenn du mal was loswerden willst, ja, stell bei mir vor die Tür.
Das ist gut zu wissen, brauche ich.
Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr hoch, dass ich das dann mitnehme. Das ist auch so ein bisschen gefährlich.
Mir ist wurscht, wie es, wer es hat und wo es hingeht. Haus, kommt zu lieben Leuten.
Ja, ich bin liebe Leute.
Ja, eben.
Ja, bring den Scheiß zu mir. Easy peasy.
Gut, haben wir das geklärt. So. Also. Ja, ach, Mensch, da war doch schon wieder viel Schönes
da
dabei,
oder? Da war super
oder?
Viel Schönes bei. Lass einfach immer damit weitermachen.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.